Und jetzt kommt das Spannende, und das ist auch Teil der Körpertherapie. Viele Menschen, denen es nicht gut geht, die haben genau mit diesen Erregungszuständen zu tun. Häufig wird das versucht wegzudrücken, aber diese Erregungszustände sind dazu da, um anzuzeigen, dass Grundbedürfnisse nicht erfüllt sind.
Psyche Today. Der Podcast mit den aktuellsten Informationen rund um Psychosomatik, Psychiatrie und Psychotherapie.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Psycho Today. Ich bin Stefanie Grabhorn, ärztliche Direktorin der Blumenburg Privatkliniken, und wir sind heute zu Gast in der Blumenburg Ambulanz- und Tagesklinik in Hamburg. Und wir werden mit Herrn Ralf Neumann sprechen und alles rund um die sogenannte Körper- oder Körperpsychotherapie erfahren. Wir werden mal diese Begriffe genau auseinandernehmen und werden gucken, für wen ist es eigentlich sinnvoll, welche Therapie ist für welche PatientInnen geeignet und ob es da auch vielleicht Anwendungsbeobachtungsstudien dazu gibt, die wir mit den verschiedenen Angeboten da in dem Bereich Körper verbinden. Ja, und jetzt bin ich ganz gespannt, weil ich darüber auch gar nicht so viel weiß. Also Herr Neumann, danke, dass wir Sie heute hier besuchen dürfen.
Gerne.
Herr Neumann, würden Sie sich unseren ZuhörerInnen einmal kurz vorstellen?
Ja, also auch erstmal von mir ein Hallo, Frau Dr. Grabhorn. Mein Name ist Ralf Tim Neumann. Ich bin Körpertherapeut hier in der Blumenburg Hamburg in der Tagesklinik. Wir haben also eine Ambulanz und eine Tagesklinik, und ich bin in der Tagesklinik tätig, und ich bin auch in der Blumenburg Selent, stationäre Klinik oben in Schleswig-Holstein, alle 14 Tage tätig und gebe dort Körpertherapie-Workshops.
Ich kenne natürlich Körpertherapie so aus dem Klinikalltag, dass ich das immer mal so, sag mal, beobachtet habe aus der Ferne, ne, so als Ärztin. Aber ich habe natürlich nicht so wirklich den Überblick über diese Begrifflichkeiten, weil jetzt bin ich darauf gestoßen, es gibt ja irgendwie Körpertherapie und Körperpsychotherapie, und so ganz verstanden habe ich jetzt den Unterschied nicht. Vielleicht können wir da irgendwie mal diese ganzen Wörter irgendwie mal auseinandernehmen.
Ja. Okay. Also, das wird häufig synonym verwandt. Man meint eigentlich das Gleiche, wenn man sagt Körpertherapeut oder Körperpsychotherapeut. Ich bin offiziell Körperpsychotherapeut nach dem Heilpraktikergesetz. Und das ist dann auch schon der große Unterschied. Körpertherapeut ist kein geschützter Begriff. Selbst Körperpsychotherapeut ist kein geschützter Begriff. Viele, die keine medizinische Ausbildung haben, nennen sich trotzdem Therapeut. Was sie aber auf keinen Fall dürfen, ist, dass sie sich Psychotherapeut nennen. Das dürfen natürlich nur studierte Psychotherapeutinnen und Therapeuten und eben Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker, wenn sie den kleinen Heilpraktiker haben. Oder in meinem Fall, ich war noch ein bisschen neugierig auf, wie schlägt das Herz, den großen Heilpraktiker.
Aha, also das heißt, wenn ich jetzt, können wir ja schon mal springen, wir haben das nachher natürlich nochmal, wer bezahlt das und wie macht man das alles, aber das heißt, wenn ich mir jetzt jemanden suche, der Körpertherapeut ist und irgendwo im Internet ich den finde, heißt das nicht unbedingt, dass der eine qualifizierte Ausbildung hat. Der darf sich einfach theoretisch so nennen?
Das ist richtig, aber es ist so, dass die Leute, die das interessiert und den Weg dorthin haben, ich würde nicht unbedingt sagen, dass das ein Qualitätsmerkmal wäre, dass diese Menschen schlechter gestellt sind. Ich werbe dafür, dass jeder Topf seinen Deckel findet. Und wir sprechen gleich noch über Feldenkrais. Das ist mein Hintergrund der Körpertherapie. Da ist es im Prinzip so, da wird gesagt, find selbst heraus. Hört sich jetzt ein bisschen komisch an, mag ich gleich auch noch ein bisschen drüber berichten. Also es geht sehr darum, ob es resoniert zwischen Therapeut und Klienten, Klientin. Wie gesagt, es ist schwierig. Ich verstehe das, worauf Ihre Fragen abzielt. Aber es muss jetzt nicht unbedingt bedeuten, jemand, der kein Heilpraktiker ist, jemand, der nicht studiert hat, dass er sein Fach nicht beherrscht.
Aha, das ist ja aber auch gut zu wissen, dass sozusagen auf andere Merkmale ankommt, auf die wir ja dann nachher noch eingehen, sodass ich also als Patient, Patientin irgendwie doch rausfinden kann, ob ich da richtig bin. Das ist ja eigentlich das einzig Wichtige. Es kann ja durchaus auch sein, dass man mal bei studierten Menschen landet, die einem total unsympathisch sind, dann ist es auch nicht hilfreich, dort zu sein, ne? Also das ist dann andere Merkmale, auf die ich mich praktisch fokussieren muss. Okay.
Also ich verstehe das, dass das eine Problematik ist. Ich bedauere das auch. Es ist allerdings so, dass die Körpertherapien es schon sehr lange gibt, nämlich seit Buddha. Buddha hat von Achtsamkeit gesprochen, Achtsamkeitsübungen. Und das Erste, was er benennt, ist achtsam mit dem Körper. Also es ist nichts Neues. Was neu ist, dass die relativ jungen Neurowissenschaften doch jetzt seit 10, 15, 20 Jahren sehr gut die Thesen und das Verstehen, wie die körperlichen Zusammenhänge Körper, Geist und Seele sind. Also mit anderen Worten, sie haben wenig Akademiker in dem Bereich arbeiten, aber die Neurowissenschaften, die ja Humanwissenschaften und Geisteswissenschaften sind, die stützen unsere Arbeit sehr.
Mhm, ja, okay, also das, man weiß sozusagen, dass der Körper ein ganz wichtiges Element ist und das müssen wir, deswegen haben wir das ja auch in unseren Blomburg-Kliniken überall mit integriert. Ne, genau, das ist mir natürlich schon klar. Also es gibt ja sehr viele verschiedene Methoden. Vielleicht können wir da mal über die Methoden sprechen und warum Sie jetzt die oder wieso oder welche Sie jetzt anwenden bei uns.
Also ich bin ausgebildeter Feldenkreislehrer und eben Heilpraktiker und habe aber verschiedene andere psychologische Ausbildungen noch. Feldenkreis ist eine Methode von Dr. Moshe Feldenkreis in den 50er Jahren entstanden, die Gruppentherapie oder Gruppenstunden anbietet. Korrekterweise müsste man hier nicht von Therapie sprechen, wird aber im klinischen Kontext gemacht. Die nennen sich Bewusstheit durch Bewegung. Wir liegen also in der Gruppe. Die Teilnehmerzahl ist egal. Moshe Feldenkreis selber 200 Teilnehmer unterrichtet. Wir sind hier zwischen 8 und 12 Teilnehmer. Auf Matten, meistens im Liegen auf dem Boden, führen kleine Bewegungen aus, die wir sehr bewusst achtsam wahrnehmen und steigern dadurch unsere Bewusstheit für uns, nicht nur auf der Körperebene.
Ach so, ich habe immer gedacht, dass da auch viel mehr Bewegung mit drin ist. Also es sind eher kleine Bewegungen in dem Fall und im Liegen so.
Mhm. Zu 80-90%, weil Moshe Feldenkreis, und Sie haben ja eben nach meinem Hintergrund gefragt, hat hauptsächlich neurologisch gearbeitet mit Kindern, die sich nicht bewegen können. Seine These in den 50er Jahren war, dass Lernen eine Nervenzellverknüpfung im Gehirn sein muss. Menschen, die sich aus neurologischen Gründen nicht bewegen können, können also diesen Entwicklungsschritt des Bewegungslernen nicht selber ausbilden und herstellen, deswegen im Liegen. Sie können ja nicht mit jemandem, der nicht gehen kann, das Gehen im Gehen üben.
Ja, stimmt. Also übt man das praktisch erstmal sozusagen im Kopf.
Richtig,
und vielleicht
ganz genau.
Erreicht man damit sogar irgendwann auch nochmal eine Bewegung. Das wäre ja dann die Idee, ne?
Ganz genau so ist es tatsächlich auch. Und ich habe selber 15 Jahre, wer in Hamburg wohnt, das Meridian Spa oder Sportspaß, das ist eine große Sporteinrichtung, 15 Jahre jeweils gearbeitet, neurologisch, orthopädisch, bis ich dann zur Psychosomatik gekommen bin.
Aha, das ist ja auch nochmal ein interessanter Punkt. Das heißt also, Sie kennen die Bewegungsstörung und Sie kennen die psychische Seite der, sagen wir mal, Bewegungswahrnehmungsstörung.
Genau.
Wenn man kein Gefühl für seinen Körper mehr hat, aus welchem Grund auch immer. Mhm. Okay. Und die Gruppe muss nicht klein sein. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass man sich sonst in die Quere kommt oder man sich nicht genug wahrgenommen fühlt oder so von dem Therapeuten oder der Therapeutin, wenn man jetzt mit so vielen Menschen ist. Also 200 Leute ist ja schon wirklich groß. Also bei dem Herrn Feldenkreis. Bei uns sind es ja hier nur 12, ne?
Genau.
So maximal.
Im psychosomatischen Kontext würde ich das auch nie tun. Aber zum Beispiel bei Sportspaß, wo Sportler hingehen, wo Leute mit Bewegungseinschränkungen, meistens ja auch Rückenschmerzen hingehen, da spielt es keine Rolle, wenn es kein, in Anführungsstrichen sozusagen, wenn ich nicht darauf achten muss, wie geht's dem einzelnen Patient, dann kann es in größeren Gruppen stattfinden, tatsächlich. Mhm. Hier ist es total sinnvoll, weil wir lösen dadurch auch Dinge aus im Körper. Und da ist es eben sinnvoll, kleine Gruppen zu haben.
Genau, da kommen wir nämlich auch schon zu meiner nächsten Frage, weil wir wissen ja, dass gerade zum Beispiel traumatisierte Patienten ja oft viel über ihren Körper sozusagen erinnerungsgespeichert haben und dann natürlich durch so Körpersachen auch Dinge ausgelöst werden können, die plötzlich bewusst werden oder wieder erinnert werden oder so.
Genau.
Das hat ja dann auch seine Vorteile, wenn es im therapeutischen Rahmen geschieht. Aber wie ist es denn? Gibt es denn irgendwie Diagnosen, wo Sie sagen, das ist besonders geeignet? Oder das sind die, die besonders profitieren? Und das andere wiederum, welche, die gar nicht profitieren oder die das nicht tun sollten?
Ich bin zum Fällenkreis in der Psychosomatik gekommen. Und es gibt übrigens bis um die 50 Kliniken in Deutschland, psychosomatische Kliniken, die mit Fällenkreis genau dieser Methode arbeiten. Also das ist hier gar kein Sonderstatus, aber natürlich eine tolle Sache, dass die Blomberg das anbietet, aus meiner Sicht. Ich bin dazu gekommen, weil ich in einem konventionellen Kurs einen traumatisierten Soldaten hatte, der in der Fällenkreisstunde tatsächlich in ein Zittern gekommen ist, was ich mir damals nicht erklären konnte. Man kann dann Schreck kriegen und sagen, ja, das ist ein Symptom von Trauma, ne, man kennt doch das Kriegszittern etc. pp. Aber der Körper ist schlau. Der Körper hat versucht, diesen Menschen zu regulieren. Und das wird häufig noch missverstanden, dass das, was wir als Symptome häufig deuten und diese Symptome weghaben wollen, eigentlich zum Regulationsprozess gehören. Ich mache ein einfaches Beispiel. Fieber ist ja auch in dem Sinne keine Erkrankung. Wir behandeln es aber so. Es ist ja eigentlich Teil des Regulationsprozesses, dass der Körper gesundet. Und das gibt es in der Psychosomatik und in der Körpertherapie und in Trauma auch. Häufig sind Trauma ja gekennzeichnet dadurch, dass keine Worte für das Geschehene gefunden werden kann. Da ist der Körper sehr hilfreich, auch um Retraumatisierung zu vermeiden.
Also eigentlich ist das sozusagen eine gesunde Notlösung, die der Körper einfach zur Verfügung stellt, weil derjenige, der traumatisiert ist, noch keine anderen Möglichkeiten hat. Und dann kann man daran ja in der Therapie arbeiten, aber das wird jetzt nicht weggedrückt sozusagen, das Füttern in dem Fall oder das Symptom, sondern ist als hilfreich wahrzunehmen. Das ist ja sehr interessant.
Am Anfang unseres Lebens sind wir ja fühlende Körperwesen. Ein Baby ist ja noch nicht auf der intellektuellen Ebene sozusagen reif, sondern wir sind fühlende Körperwesen. Das ist also die Basis. Und das ist ja nicht nur die Basis unserer eigenen kleinen persönlichen Evolution, sondern in der großen Evolution sind wir ja vom Bakterium über einen Einzeller von Lebewesen, die eben nicht die kognitiven Fähigkeiten haben, zu uns Menschen gelangt. Diese Lebewesen, alle vor uns, haben sich ja aber auch reguliert. Und das ist die Basis von Körpertherapie. Ein Gefühl ist eigentlich nichts anderes als ein Erregungszustand, der beruht, damit der lebendige Mensch oder alles Lebendige sich in Auseinandersetzung mit seiner Umwelt regulieren kann. Mhm. Gefühle sind Erregungszuständen an den großen Nervenzellgeflechten im Rumpf, da wo wir sozusagen die psychosomatischen Symptome auch entwickeln. Schiss in the Büx bei Angst. Flaues Gefühl im Bauch, auch mulmig, ne, geht in Richtung Angst. Hm. Aber auch die Wut im Bauch, der Kloß im Hals, der Schreck im Nacken. Wir haben neben diesen großen Nervenzellgeflechten die Muskulatur, die psychosomatisch zur Regulation reagiert. Und wenn ich lange einen Erregungszustand in mir trage, der nicht seine Aufgabe erfüllt, sind die Sinnesorgane betroffen. Die Überreizung der Sinnesorgane, Ohrgeräusche, Schwindel, Tinnitus, alles, was wir sozusagen an psychosomatischen Symptomen der Sinnesorgane kennen. Und jetzt kommt das Spannende, und das ist auch Teil der Körpertherapie. Viele Menschen, denen es nicht gut geht, die haben genau mit diesen Erregungszuständen zu tun. Häufig wird das versucht wegzudrücken, aber diese Erregungszustände sind dazu da, um anzuzeigen, dass Grundbedürfnisse nicht erfüllt sind. Mhm. Also ich habe das Gefühl, also ich habe eine Emotion, zum Beispiel, wenn mein Grundbedürfnis nach Bindung, wir sind soziale Säugetiere und wir brauchen auf Gedeih und Verderb Bindung, sonst sterben wir. Da gab es ganz üble Experimente mit Kindern, die nicht emotional versorgt worden sind. Also will doch die Körpererregung, das Schreien des Babys sagen, hallo, hier fehlt ein Grundbedürfnis. Und die Körpertherapie macht Menschen, die sich nicht gut spüren können, die sind dann auch nicht im Fachbegriff, wir haben sicherlich auch Fachzuhörer, nicht gut mentalisiert. Und das geht miteinander einher. Also wer nicht gut verkörpert ist, ist nicht gut mentalisiert, kann sich letztendlich nicht gut wahrnehmen und läuft Gefahr, sozusagen sich zu überlasten zum Beispiel.
Und kann es auch nicht gut ausdrücken, genau. Sehr interessant, vielen Dank für diese Ausführung. Jetzt würde ich aber nochmal fragen wollen, gibt es denn Diagnosen, wo Sie sagen, die sind gar nicht geeignet? Weil jetzt hört sich's ja eher an, als wäre das doch so für alle gut. Jeder, der da irgendwie sozusagen eine Erregung oder eine körperliche Anspannung oder wie auch immer spürt, der wäre ja gut bei uns aufgehoben. Aber gibt es denn erstmal Diagnosen, wo Sie sagen, ja, da würde ich jetzt erstmal vorsichtig sein?
Man ist vorsichtig mit Schizophrenie und mit Psychosen. In der Tagesklinik wäre ich damit auch sehr vorsichtig. Es kommt aber auf Setting an. Viele stark psychiatrische Erkrankungen gehen ja eben einher mit Bewegungsveränderungen. Und das wird in Zukunft vermutlich noch viel mehr ein Ansatz werden. Wie gesagt, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein. Wenn Menschen schlecht sich spüren und keine Grenzen haben, dann kann die Körpertherapie zu frei sein. Dann kann die sozusagen der Person nicht genug Grenzen geben. Das wäre ein Problem. Aber das haben wir hier alle im Auge und von daher, ja.
Okay, also das heißt, alle anderen Diagnosen der Psychiatrie bzw. der Psychosomatik wären eigentlich geeignet für die Körpertherapie. Nur die Schwersterkrankten, die jetzt in einer akuten Psychose sind und in einem Ereignis, wo sie sich selbst nicht mehr einschätzen können und wahnhaft sind oder ihre Grenzen nicht mehr spüren, dann ist es was anderes. Aber auch da scheint ja die Trennung nicht mehr so scharf zu sein. Man geht da auch schon in die Richtung, aber dann mit einem vorsichtigeren Ansatz wahrscheinlich.
Na genau, es kommt immer auch auf das Setting an. Kann es gehalten werden? Ist es ein stationäres Setting? Ist es ein tagesklinisches Setting, ne, das hat auch damit was zu tun.
Also das hört sich sehr, sehr interessant an. Ich weiß ja, wir machen das ja auch deswegen, dass wir Sie bei uns gerne in den Kliniken sozusagen beschäftigen, weil das so spannend ist. Jetzt, wenn unsere ZuhörerInnen sagen, Mensch, das ist eine tolle Ausbildung, ich möchte es auch gerne machen oder ich möchte es zusätzlich machen zu dem, was ich schon kann. Wo wende ich mich denn jetzt hin als Interessierter, sag ich mal, der sich mit dem Thema, der sich ausbilden will, zum Feldenkrais-Therapeut zum Beispiel?
Genau. Also darüber kann ich ja vor allen Dingen sprechen, weil ich da ja die Ausbildung gemacht habe. Es gibt in Deutschland den sogenannten Feldenkraisverband. Es gibt aber eine übergeordnete Feldenkraisorganisation, die agiert weltweit. Interessanterweise in anderen Ländern hat Feldenkrais auch einen anderen Stellenwert nochmal tatsächlich als hier in Deutschland. Hier führt das ja so ein bisschen so ein Randdasein. Meine Feldenkraisausbildung hat 4 Jahre gedauert, nebenberuflich. Und in diesen 4 Jahren liegen Sie 800 Stunden offiziell plus noch das, was Sie selber noch machen, auf der Matte. Und gehen ins Spüren. Also es ist sehr fundiert. Es ist weniger eine akademische Ausbildung, sondern es ist eine Ausbildung, ja, um sich nahe zu kommen. Und das kann man im Internet feldenkrais.de, da kommt man auf die Seite des Verbandes. Und da stehen Ausbildungen in Deutschland, in der Schweiz, Österreich, Holland, aber auch Portugal sind dort aufgeführt.
Das ist ja sehr interessant, weil das ist ja doch eine ganz schön aufwendige Ausbildung, die Sie da beschreiben. Haben Sie noch über andere körpertherapeutische oder körperpsychotherapeutische Ausbildungen noch irgendwie einen Tipp, wo man sich dahin will? Gibt es da nochmal einen übergeordneten Verband oder so?
Also wo man gut fündig wird, ist tatsächlich, wenn man Körpertherapie oder Körperpsychotherapie eingibt. Es ist auch noch die Möglichkeit, über die Heilpraktikerverbände sozusagen qualifizierte Ausbilder ausfindig zu machen. Es gibt einige Heilpraktikerverbände hier in Deutschland. Auf den entsprechenden Seiten gibt es dann die Links dazu.
Okay, sehr interessant. Also wir bieten es ja in unseren Kliniken und Tageskliniken an, in dem, sag ich mal, Tagessatz. Also das würde für den Patienten jetzt nicht irgendwie ein Kostenapparat sein. Das ist ja sozusagen inklusive. Aber wenn ich jetzt ambulant, also ich höre jetzt als Patientin zu und sage, Mensch, das ist toll, ich möchte es gerne für mich haben. Also dann kann ich das ja googeln, in meiner Nähe wahrscheinlich, in Feldenkrais-Therapeuten. Aber wie sieht es denn aus mit der Bezahlung? Muss ich das selber bezahlen oder macht das die Krankenkasse? Wie sieht denn das aus?
Die gesetzliche Krankenkasse hat es gemacht vor vielen, vielen Jahren, macht es leider nicht mehr. Die privaten Krankenkassen, da kann der Weg beschritten werden, wenn sie eine Heilpraktiker-Zusatzversicherung haben. Und das haben ja auch manche gesetzliche Krankenkassen, fällt mir gerade ein. Dann können sie, wenn sie einen Körpertherapeuten haben, der eben Heilpraktiker ist und das in ihrem Versicherungsstatus inkludiert ist, 80% jetzt bei gesetzlich Versicherten sozusagen über die Kasse abrechnen, 20% muss selbst getragen werden. Das ist jetzt schon ein bisschen länger her. Ich bin ja bei Ihnen angestellt, von daher die selbstständige Basis. Das ist schon länger her, dass ich mich damit beschäftigt habe. Es muss sonst auch privat getragen werden.
Gut, okay, wenn man das frei bezahlt, dann ist es wahrscheinlich auch ein bisschen abhängig vom Therapeuten, wie viel der dafür verlangt und ob es in der Gruppe ist oder im Einzelnen. Gibt es auch Einzeltherapie eigentlich? Genau, das haben wir noch gar nicht besprochen. Gibt's
ja, ja, es gibt Einzeltherapie, auch im Feldenkreis tatsächlich. Und da zahlen Sie so für die Stunde zwischen, ja, mittlerweile sind schon 100 €, muss man sagen, bis 140 € für die Einzelstunde.
Okay, jetzt mal angenommen, ich bin jemand, der den Feldenkreis irgendwie mitmacht. Wie lange muss ich das denn machen? Gibt es da so Erfahrungswerte, dass man so und so lange bei Feldenkreis dabei ist und dann irgendwann sagen Sie vielleicht, also Frau Krabhorn, das war jetzt schon 4 Wochen, ne, das reicht jetzt? Oder nach was richtet sich das?
Also, wenn Sie in einen Sportkurs gehen, der oder in eine Sporteinrichtung, die Feldenkreis anbietet, und Sie haben Rückenschmerzen, können Sie in 4 Wochen die Rückenschmerzen über Feldenkreis loswerden. Das geht sehr schnell.
Okay.
Viele Leute, für die ist das aber eine Art Lebensgefühl, die machen das tatsächlich viele Jahre lang. Nicht, weil sie es müssen, aber, sind wir mal ehrlich, sich kennenzulernen dauert ein Leben lang, weil wir uns ja auch ständig verändern.
Naja, und mit zunehmendem Alter kommen auch immer mehr Sachen dazu, die man vielleicht nochmal angehen könnte an dieser Stelle.
Ich hatte eine sehr geschätzte Feldenkreis-Kollegin in meiner Ausbildung, die war 80 Jahre, da hat sie die Ausbildung begonnen, eine Allgemeinmedizinerin. Alle haben immer gesagt, Mensch, jetzt mit 80 tust du dir das noch an, warum machst du das denn? Sie sagt, sie findet das so interessant. Und wenn sie 100 wird, dann lohnt es sich doch.
Gute Einstellung, sehr gute Einstellung. Und in den Einheiten jetzt, also Tagesklinik oder stationär, gibt es da so einen Turnus, dass man sagt, die machen das so und so lange, und also wie so ein Programm, wo man sagt, also von Stunde 1 bis Stunde X und dann ist das erstmal durch, der Kurs, oder wie ist es?
Nee, das kommt ganz auf die Bedürfnisse der einzelnen Person an. Hier ist es so, wir haben zum Beispiel eine Gruppe hat montags Kopf und Körper. Da behandeln wir eher körperpsychotherapeutische Themen. Sich abgrenzen, Nähe und Distanz, Selbstwert, Angst. Dienstags haben wir das reine Feldenkreis. Also hier bekommen die Patienten 2 Stunden die Woche in der Gruppe. Mhm. Und je nachdem nach Versicherungsstatus 1 Stunde in der Woche. Und wer das sich sozusagen ambulant selbst als Selbstzahler oder wie ich eben über die Kassen gesprochen habe, bucht, der macht das in der Regel so um ein halbes Jahr, wenn er sozusagen zentrale Schwierigkeiten hat, die er sich beschauen möchte im Gangbild, wenn er mit Ängsten zu tun hat. Aber es kann auch sein, dass es eine ambulante Therapie 2 bis 3 Jahre begleitet, je nachdem, wie da der Turnus ist.
Oder wie wahrscheinlich auch je nachdem, was man für einen Grund hat, warum man damit überhaupt begonnen hat. Ne?
Genau, und welche Therapiemethode man in der kognitiven Therapie wählt. Ne? Ja. Also eine Verhaltenstherapie ist ja kürzer als eine Analyse oder als eine tiefenpsychologische.
Psychologisch, genau. Okay.
Also ich kenne sehr viele niedergelassene Therapeuten, die eben Patienten die normale gesetzliche Therapie anbieten, Psychotherapie. Und diese Personen nehmen sich dann zusätzlich noch einen Körpertherapeuten.
Okay, Herr Neumann, das ist alles mega interessant. Man könnte wahrscheinlich jetzt noch ganz viel reden. Also ich habe schon ganz viele Ideen, was ich noch alles fragen könnte. Aber ich glaube, dann wird unser Podcast extrem lang. Wir haben uns aber noch ein Special überlegt für alle, die jetzt zuhören. Wir gehen jetzt zwar über zu unserem Buchtipp und zu unserem Wissenskontor und auch zur persönlichen Frage, aber an den Schluss hängen wir nochmal eine Übung mit unserem Körpertherapeuten Herrn Neumann, damit alle, die noch Lust haben, eine kleine Achtsamkeitsübung über den Podcast machen können. Und wem das jetzt nicht mehr gefällt, der kann dann nach der persönlichen Frage einfach ausschalten. Aber wir hängen noch was dran, also nicht gleich abstellen, wenn die persönliche Frage durch ist. Jetzt fangen wir mal an mit einem Buchtipp.
Buchtipp.
Ja, ich darf das Buch Embodiment, also sprich Verkörperung, empfehlen. Es sind mehrere Autoren, unter anderem Gerald Hüther, ein bekannter Neurowissenschaftler, und Maya Storch, auch keine Unbekannte in der Szene.
Okay, sehr interessant, danke. Und gibt es denn eine Beobachtung, Studie, Review, Anwendungsbeobachtung, die für unsere wissenschaftlich Interessierten noch spannend sein könnte?
Tipp aus unserem Wissenschaftskontor.
Ja, und zwar der Autor Wilfried Geuter hat das mal sehr gut zusammengefasst. Da müssen Sie den Namen googeln. Springer Verlag, aus seinem Buch sind diese Studien zusammengefasst.
Super, wir finden das alles natürlich für alle Interessierten in den Shownotes nochmal. Da muss man sich jetzt nicht die Namen alle auswendig merken. Es wird alles nochmal verschriftlicht. Ja, und jetzt habe ich natürlich auch noch eine persönliche Frage. Wie stelle ich mir den Herrn Neumann denn noch vor, wenn er nicht gerade Körpertherapeut ist? Was machen Sie sonst so?
Persönliche Frage.
Naja, der Herr Neumann interessiert sich für sehr vieles. Und er hat sich am Anfang seines beruflichen Werdegangs dafür interessiert, ich gehe jetzt von der dritten Person weg, ich habe mich dafür interessiert, für Holzarbeiten, fürs Basteln, fürs Tischlern, und wollte immer wissen, wie funktioniert das denn wirklich? Wie funktioniert das profimäßig? Und dann habe ich eine Tischlerausbildung gemacht, aus Neugierde. Und das wissen eben nicht viele, so können Sie sich das vorstellen.
Das wusste ich auch noch nicht, das ist ja klasse.
Ich habe es beibehalten, ich habe hier in meiner Hamburger Wohnung im vierten Stock ja eine Mini-Tischlerei.
Oha! Mit allem, was man braucht, mit Säge und allem, was man sich beim Tischler vorstellt?
Naja, nicht das Equipment, was Sie finden in einer erwachsenen, ausgewachsenen Tischlerei, aber die kleinen Schwestern der Tischkreissäge, der Bandkreissäge und auch der Kappkreissäge und die Ständerbohrmaschine, die muss es schon sein.
Okay, super. Vielen Dank. Das ist sehr, sehr lustig. Dankeschön.
Ja.
Jetzt machen wir noch, für alle, die jetzt noch nicht auflegen wollen, eine Körpertherapieübung mit Herrn Neumann. Ich mache mit und versuche mal, in mich reinzuspüren.
Ganz kurze Geschichte. Wenn Sie die Möglichkeit haben, legen Sie sich gerne in Rückenlage auf den Boden, Wohnzimmerteppich, wenn es kuschelig ist. Sie können aber auch im Stuhl sitzen bleiben. Aber bevorzugt, wenn Sie die Möglichkeit haben, wäre die Rückenlage. Um Einfluss zu nehmen und die hohen Erregungszustände, von denen ich eben gesprochen habe, zu beeinflussen, ohne dass jetzt Grundbedürfnisse erfüllt werden müssen, können wir trotzdem regulierend eingreifen. Und zwar funktioniert das Ganze so. Wenn Sie jetzt in einem hohen Erregungszustand sind, auf einer Skala von 1 bis 10, 1, 2, 3 ist, Sie sind entspannt, 10 ist so die maximale innere Anspannung, das Nervössein, das Zittrigsein in. Gucken Sie mal, wo stehen Sie da? Und die Idee ist es jetzt, obwohl Sie vielleicht gerade gar nicht entspannt sind, dem Körper aber zu sagen, guck mal, der Besitzer des Bauches atmet in den Bauch. Hier kann kein Tiger sein. Der Besitzer des Unterkiefers lässt den Unterkiefer sinken mit der Schwerkraft, sodass die Lippen nur leicht aufeinander sind. Idealerweise wäre der Mund geöffnet, aber nur, wenn Ihnen das angenehm ist. Die Rückmeldung ans Nervensystem ist auch hier, der Besitzer des Unterkiefers hat den Unterkiefer entspannt. Hier kann kein Tiger sein. Wenn Sie das willentlich eine Weile machen, dann wird sozusagen die Erregung runtergehen. Der Zusammenhang ist einfach der, wir funktionieren in einer Matrix von Gedanken, Gefühlen, Körper. Und wenn wir sozusagen einen Zustand herstellen, als ob, dann versteht das Nervensystem das. Suchen Sie doch mal ein tiefes Atmen in das Becken. Über den Bauchraum nehmen Sie wahr, dass die Atmung aufsteigt, hoch bis zum Schultergürtel. Wenn Sie jetzt eine Weile verweilen und bei dieser Atmung bleiben, Unterbauch, Bauchraum, Brustraum, Schultergürtel, nach wie vor den Unterkiefer loslassen und sich darauf konzentrieren können, wird sich das System nach einer Weile beruhigen. Es gibt Gründe, warum es nicht funktioniert. Das würde jetzt zu weit führen, vielleicht in einem zweiten Teil.
Okay, vielen, vielen Dank. Das war sehr gut. Dann werden wir jetzt ganz entspannt nach diesem Podcast den Alltag wieder aufnehmen. Vielen, vielen Dank.
Ja, ich danke Ihnen, Frau Dr. Kapur.
In unseren Kliniken für Psychosomatik, Psychiatrie und Psychotherapie sind wir in Hamburg, Frankfurt am Main und an der Ostsee für Sie da. Und Sie finden uns unter www.blomenburg.com.